Ich glaube, dass Schmidt steht für eine Toleranz und eine Vielfältigkeit und ja auch durch unsere Gründung der Schmidt-Theater und Corny Littmanns Engagement, was wir von Anfang an in unserer DNA haben, in unserem, wie wir arbeiten, wie wir denken und auch wer bei uns arbeitet, so dass wir manchmal gar nicht merken, dass das nicht überall selbstverständlich ist. Ich schätze die Kirche als Ort gerade für Menschen, die vielleicht nicht das große private Umfeld haben, die alleine sind oder ja eine andere Art von Community brauchen, die ich jetzt persönlich privat habe. Von daher halte ich die Institution Kirche, evangelische Kirche, durchaus für wichtig in unserer Gesellschaft. Das hoffen wir, ne, dass wir auch ein Stück Ausschalten bieten. Mhm. Wir können das so jetzt nicht an Zahlen festmachen. Es ist durchaus so, dass wir im letzten Jahr, als es allgemein sehr schwierig war, was so die Konsumbereitschaft anging, durchaus eine Delle gemerkt haben bei unseren Besucherzahlen beziehungsweise in den Vorverkaufszahlen. Es sind einfach sehr spezielle Zeiten und im Theater ist das schwer, sowas zu messen und herzuleiten. Ja. Aber wir sind es auf jeden Fall, weil wir sind vielleicht hoffentlich für viele ein kleiner Happy Place.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute zu Gast ist Tessa Aust, Geschäftsführerin rund um das Kulturimperium Schmidts Tivoli. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist in Hamburg-Alsterdorf aufgewachsen, warst schon als Kind am Theater aktiv und hast Sozialökonomie sowie internationales Management studiert. Seit 2017 leitest du gemeinsam mit Corny Littmann und Hannes Vater eines der erfolgreichsten Privattheater Deutschlands und verantwortest Theater, Restaurants und Bars. Du bist Mutter von zwei Kindern und Teil einer großen Geschwisterfamilie. Liebe Tessa, zwischen Kinderzimmer, Kiezlichtern und Kulturbühnen hast du früh gespürt, wie bunt und manchmal widersprüchlich das Leben in Hamburg sein kann. Welche Entdeckungen auf der Reeperbahn haben dich als Kind geprägt?
Also auf jeden Fall alles, was im Theater stattgefunden hat. Aber natürlich war ich auch bei McDonald's gegenüber. Und auch die Prostituierten in der Davidstraße habe ich in Erinnerung, wenn wir da vorbeigegangen sind, zum Auto zu gehen oder so. Geprägt weiß ich jetzt nicht, aber das sind natürlich alles Eindrücke, die ich hatte schon früh, die zum Beispiel meine Freunde aus der Schule nicht hatten.
Wo war denn so dein Lieblingsort im Theater? Ich glaube, bei mir als Kind wäre es das Kostüm gewesen, weil ich auch dazu geneigt habe, gerne unterschiedliche Sachen anzuziehen, also so verkleiden, außerhalb von Karneval.
Ja, der Kostümfundus, die Kostümabteilung ist bei uns nicht so groß. Wir haben keine großen Werkstätten. Ich saß gerne an der Bar und habe Cola getrunken.
Was du durftest Cola trinken?
Was ich durfte, wenn ich da war, wenn mein Vater Termine hatte.
Ja, also so wie andere Kinder von Fernseher gesetzt werden, durftest du Cola trinken, wenn Papa keine Zeit hatte.
Ich durfte Cola trinken, genau. Ja, und dann immer alles, was auf der Bühne bei Proben oder sowas stattgefunden hat. Das ist dann immer spannend, wenn man dann natürlich nochmal andere Eindrücke bekommt, die das Publikum nicht hat.
Ich habe ja schon gesagt, du bist in einer etwas größeren Familie, als wir es normalerweise gewohnt sind, irgendwie groß geworden. Wie hast du deinen eigenen Weg dort gefunden? Also gerade wenn man mit Norbert Aust auch einen so zumindest die Stadt prägenden Vater hat, vielleicht ist er zu Hause gar nicht so prägend.
Ich bin die Älteste von 6 Geschwistern und ja, mein eigener Weg, das hat sich so ergeben. Ich glaube, meine Eltern haben dafür gesorgt, dass wir alle möglichst selbstbewusst und eigenständig sind. Und ja, was mein Vater gemacht hat und was wie er in der Stadt wirkt, das bekommt man natürlich weniger mit als Kind und in der Zeit damals.
Ja. Jetzt ist ja der Kiez totale Normalität für dich gewesen. Für andere, die in Hamburg aufwachsen und egal ob aus Barmbek oder Bahrenfeld kommend, irgendwie was ganz Aufregendes. Hast du da schon auch einen Unterschied gespürt gegenüber den anderen Jugendlichen, dass der Kiez vielleicht gar nicht so einen Reiz für dich hat und auch nicht so viel Schmutziges, weil das war ja schon, du hast von den Prostituierten gesprochen und ich sag mal, der Zustand der Reeperbahn ist nach so einer Partynacht ja auch nicht immer sehr bekömmlich.
War eigentlich nie ein Thema mit meinen Freunden, was der Kiez, bis wir halt ausgegangen sind, bis so mit 16. Mhm. Wo ich glaube, der Weg für mich auf den Kiez einfacher war als für die anderen, aber also ich wusste, wie man hinkommt zum Beispiel.
Und hast du denn keine Neigung gehabt, vielleicht dann doch lieber in die Schanze zu gehen oder woanders hin? Weil da, ich sag mal, es droht ja möglicherweise der Vater mal aus dem Fenster zu gucken durch Zufall und dich irgendwelche verbotenen Dinge zu sehen.
Nee.
Gar nicht.
Im Gegenteil, wir waren dann auch öfter bei uns, also in den Häusern feiern oder Silvester feiern oder so. Mhm. Da gibt es keine Grenzen.
Man neigt ja, oder einige neigen dazu, alles ganz anders machen zu wollen als die Eltern. Bei dir ist es jetzt so, du bist quasi, zumindest was das Theater angeht, in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Wann war das klar? War das irgendwie schon, als du 14 warst, hast du gesagt, so, das soll mal alles mir gehören sozusagen, im kindlichen Aspekt? Oder war das eher eine kurzfristige Entscheidung, weil die Sachzwänge dafür gesprochen haben?
Eine Mischung war es. Ich bin, seit ich 14 bin tatsächlich, hat mein Vater mich mitgenommen, auch zur Arbeit. Und ich habe ihm bei der Abrechnung geholfen, als er sie noch selber gemacht hat und so. Ich hat mich immer interessiert und es war immer spannend. Ich weiß jetzt nicht, welche Absichten mein Vater dabei hatte, aber so war ich immer nah dran. Aber ich war jetzt auch nicht ständig in meiner Freizeit da, sondern hatte auch noch meinen normalen Freunde und normales Leben. Aber ich habe dann nach der Schule angefangen, in der Gastro zu arbeiten dort und war immer bei den Premieren da auch schon ganz früh, so dass ich immer nah dran war. Und es war aber nie Thema, dass ich irgendwie meine Ausbildung oder sowas dahingehend ausrichte. Was mir aber so unausgesprochen klar war, ist, dass wenn es irgendwann in der Familie bleiben sollte, dass ich das dann wäre, die das übernimmt.
Lag das auch daran, dass die Geschwister gesagt haben, nö, ich will lieber ganz was anderes machen?
Sind oder? Alle noch jünger als ich und haben was anderes gemacht. Ich bin die Einzige soweit mit einer kaufmännischen Ausbildung. Ja, die anderen waren aber auch nicht so wie ich im Theater in ihrer Jugend mit dabei, im Hintergrund oder bei der Arbeit mit dabei. Warum das so ist, kann ich dir gar nicht sagen. Letztendlich, dass es so gekommen ist, ist dann aber relativ kurzfristig gewesen, als mein Vater dann weitaus später ja sich Gedanken gemacht hat und entschieden hat, den Schritt zu gehen und zu übergeben. Dann haben wir uns drüber unterhalten und ich habe mir gut überlegt, ob ich das machen möchte und das, was ich bis dahin hatte, beenden möchte. Und dann ja, ist es so gekommen.
Sehr gut. So, jetzt kommen die Lieblinge. Unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Das Passagekino.
Welches ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Planten und Blumen.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Über Hamburg, Ankerplatz St. Pauli von der heißen Ecke.
Welches ist deine Lieblingssportstätte in Hamburg?
Zum Sport machen oder Sport schauen?
Wie du meinst, was dir als erstes in Sinn kommt?
Sport schauen, Millantor-Stadion und Sport machen, das Yoga-Studio in meiner Straße.
Welches ist dein Lieblingsclub in Hamburg?
Angie's Nightclub.
Gehst du tatsächlich in Angie's Nightclub, um Spaß zu haben? Also ich sag mal auch im Sinne von, man tanzt verschwitzt auf der Tanzfläche. Oder sagst du, nee, ich soll jetzt nicht jeder mitbekommen, was ich für komische Lieblingslieder habe und ich total ausraste?
Tanzen tue ich dort, wenn wir da Feiern haben, die intern sind, Premieren feiern oder ähnliches. Sonst ist es natürlich so, dass ich da bei der Arbeit bin und eher schaue, dass alles gut funktioniert für die Gäste, die wir haben.
Mhm. Kommen wir mal nach Alsterdorf. Es gibt zahlreiche Stadtteile, wo ich zumindest klischeehaft Ideen habe, was da ist, wie es da so aussieht. Also man muss ja nur Eppendorf sagen, man hat ungefähr eine Vorstellung, wer da so wohnt. Das gleiche ist Blankenese, das gleiche möglicherweise auch St. Pauli. Beschreib mir doch mal Alsterdorf.
Also erstmal kann ich dir noch verraten, dass ich, bis ich 10 war, in St. Georg gelebt habe.
Mhm. Okay, also die Wurzeln waren dann schon ähnlich zu St. Pauli sozusagen.
Genau, ich bin schon Stadtkind. Mhm. Alsterdorf ist natürlich ein ruhiger Stadtteil. Grün ist es, sehr grün. Die Alster ist mitten drin am Alsterkanal. Ja, aber der Kosmos hat aus meiner Schule, meinen Freunden bestanden. Es gibt relativ, also Richtung Winterhuder Marktplatz ist es dann ein bisschen vielseitiger mit Läden und Restaurants, aber ja, Parks, Häuser, Schule.
Wann hat das denn stattgefunden, die Entscheidung, da nicht mehr wohnen zu wollen? Also ganz,
in Alsterdorf?
Also es ist ja ganz häufig so, dass man als Teenager sagt so, oh Gott, ich muss jetzt hier mal ganz was anderes machen. Also es gibt Lebensphasen, wo Leute dann aus der City aufs Dorf ziehen oder eben umgekehrt. Wann war das bei dir der Fall?
Dass ich aus Alsterdorf weggezogen bin. Ich bin im Studium nach England gegangen und bin dann ein bisschen im Ausland gewesen, nicht nur in England, und bin dann in die Schanze gezogen. Danach.
Und wäre Alsterdorf denn so ein Anker, wo du irgendwann mal wieder zurückziehst, weil du vielleicht auch sagst, ach, für die Kinder ist auch nicht so schlecht, oder?
Nee, ist nicht schlecht. Es ist auch super zentral im Prinzip noch. Also weiter raus kann man durchaus leben in Hamburg. Man fährt irgendwie 9 Minuten mit der U1 und ist wieder in der Innenstadt. Auf jeden Fall ist es ein schöner, ruhiger Stadtteil.
Inwieweit hat dich England denn geprägt? Dein Studium?
England war toll. Ich war in Newcastle, die Partyhochburg.
Ich glaube, es gibt nur Partyhochburgen in England. Also das würde ich über Liverpool auch sagen.
Das war ein Erasmus-Studium und das Erasmus-Büro der Uni hat uns schon gewarnt, dass man viel feiert da und dass wir aufpassen sollen. Mhm. Und das war wirklich so. Ich habe gelernt zu arbeiten und zu feiern gleichzeitig.
Da hat doch die Jugend ein bisschen geholfen, ne? Dass du schon im Umfeld der Partymeile aufgewachsen bist quasi.
Wahrscheinlich, ja.
Hast du da irgendwas auch von mitgenommen? Also isst du jetzt merkwürdiges Frühstück oder?
Das war auch
trinkst du nur noch braunes Bier? Weil es gibt dort, glaube ich, Newcastle Ale. Das ist so braunes Bier, was sehr schmackhaft ist.
Ich habe so kulturell da nicht so viel mitbekommen, aber auch, weil das sehr international war. Also ich habe mit Leuten aus ganz Europa studiert. Und wenig von den Engländern an sich mitbekommen in den Studentenwohnheimen waren. Ja, ich habe mit Chinesen, also es ist jetzt nicht Europa, also total vielseitige Leute kennengelernt aus aller Welt. Das habe ich mitgenommen, Freundschaften mit vielen Leuten aus anderen Ländern.
Aber es war dann immer so, dass für dich irgendwie auch klar war, du würdest irgendwann mal nach Hamburg zurückkehren. Du bist ja nicht direkt hier wieder für immer nach Hamburg gekommen. Zwischendurch warst du nochmal wo?
Nach Newcastle war ich in Australien.
Ja.
Und dann war ich in Hamburg wieder und bin dann nochmal nach München. Und also in Newcastle war es schon so, dass ich gedacht habe, okay, das macht viel Spaß und ich muss jetzt nochmal weiter weggehen mit Australien. Hab dann noch meinen Master gemacht. Und dann war es durchaus so, nach Hamburg wieder zurückzukommen und sagen, okay, hier ist immer noch alles wie es war. Nach München war es dann aber vollkommen okay, wieder nach Hamburg zu kommen. Das war dann gut.
War das dann auch so eine enge Familienbande? Das für dich klar, aber du kommst wieder zurück, weil ich kenne Frauen, die sind in Australien geblieben dann, weil sie sich da verknallt
war
haben
richtig
und so
hart,
weiter.
Zu kommen. Also
aber
war,
da waren ja noch deine Geschwister zum Beispiel und die Eltern und so weiter. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man in so einer großen Familie einfach nochmal enger ist. Oder ist es der Gegenteil, weil du als Älteste irgendwie raus wolltest und sagtest so mit den Kleinen, auf die ständig aufpassen und so weiter. Brauche ich nicht mehr.
Also es war natürlich meine Familie, aber auch meine Freunde, weshalb ich wiedergekommen bin. Ich habe vergessen, dass ich danach noch in Paris war. War gar nicht hin.
Okay.
Aber ja, es war wirklich hart. Also, Australien ist ein tolles Land und der Lifestyle da macht einfach Spaß. Und dann wiederzukommen in die deutsche Realität ist hart gewesen. Wir sind eine tolle Familienbande und das ist unabhängig davon, wo wir sind. Ich bin, würde ich sagen, nicht für, ich bin so unabhängig, dass ich nicht für meine Familie zurückgekommen bin, aber ich sehe sie natürlich gerne und oft.
Ist es denn so, dass an Weihnachten dann, wir sind ja jetzt alle schon erwachsen, deine Geschwister die Bude auseinanderbricht irgendwie, weil jeder seinen Partner, die Kinder und alles Mögliche noch mitbringt?
Ja, wir bemühen uns jedes Jahr, uns nicht nur an Weihnachten, aber an Weihnachten.
Wird dann die Alsterdorfer Sporthalle gemietet? Oder
so viele sind wir nicht, aber wir sind tatsächlich so an die 20 und wir schaffen es bis jetzt, die letzten Jahre wirklich, dass wir einen Tag an Weihnachten alle zusammen sind, inklusive Partnern. Und ja, das ist nicht einfach und wir sind jetzt schon in der Planung fürs nächste Jahr, von daher, aber das kennen andere Familien mit Onkels und Tanten und so. Wir sind dann nur unsere Kernfamilie sozusagen, aber auch das ist schon Logistik genug.
Gab es denn etwas, jetzt Newcastle, hast du gesagt, ja gut, Party und so, aber in Australien oder Paris, wo du gesagt hast, das hängt noch in mir drin irgendwie, so eine Lebensart oder irgendein Ritual oder irgendwas zu essen oder zu trinken?
Essen und Trinken bestimmt, aber was halt hängen bleibt, das finde ich schon und deshalb finde ich es auch so wertvoll für jeden, ins Ausland zu gehen, diese sich immer in einem fremden Umfeld alleine zurechtzufinden und Bekanntschaften zu machen. Und natürlich erlebt man dann nochmal ganz neue Geschichten und andere Geschichten, als man es zu Hause in seinem Leben, was man immer natürlich sich auch entwickelt, aber das ist schon von Kulturschock bis irgendwie lustige Anekdoten, was bei der Wohnungssuche oder so im Ausland, das ist schon speziell, das hat man immer dabei, ja.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Kommen wir mal zurück zur Reeperbahn. Ich sag mal, wenn Jugendliche abends ausgehen, kriegen sie immer so 2-3 Warnungen von den Eltern. Also meine Mutter, der war damals schon immer wichtig, dass man mir nichts ins Bier tut. Also seitdem habe ich eine Flasche Bier und habe immer noch den Finger irgendwie oben auf der Öffnung. Welche Warnungen haben sie dir denn ausgesprochen? Weil ich glaube, meine Mutter hätte mich schon allgemein gewarnt, überhaupt auf die Reeperbahn zu gehen.
Ja. Nee, bei uns war es vor allem das nach Hause kommen. Also immer eher Taxi nehmen, als irgendwie so nach Hause zu kommen. Und sonst gab es da, glaube ich, ein relativ großes Vertrauen. Es ist wichtig, sich an die Zeiten zu halten, die man bekommen hat. Was ich noch gemacht habe, meine jüngeren Geschwister wahrscheinlich eventuell nicht mehr so. Aber also ich glaube, das war das Wesentliche. Und meine Mutter wollte immer wissen, meine Eltern wollten immer wissen, wo wir sind.
Ja, da gab es ja noch keine Handyverfolgung sozusagen, ne, was Eltern heutzutage haben. Wann ist dir denn bewusst geworden, okay, das ist hier nicht nur der Elternarbeitsplatz und es ist alles Glitzer und schön, sondern der Kiez hat auch gewaltige Schattenseiten. Kriegt man das dann als Jugendliche schon so mit? Irgendwie, dass es den Frauen, die an der Davidstraße stehen, vielleicht nicht durchgängig gut geht?
Ja, ich glaube, so ein Bild davon, wie unterschiedlich Leben und der Alltag sein kann, das habe ich von vornherein so bestimmt anders mitbekommen als andere. Auch, dass der Kiez tagsüber anders aussieht als nachts oder wenn es dunkel ist. Genauso, was auch heute noch manche verwundert, dass auf dem Kiez auch tagsüber gearbeitet wird. Für das, was abends und wenn die BesucherInnen kommen, stattfindet. Ja, da gab es keine große Erkenntnis, dass weil ich hatte die verschiedenen Facetten schon immer gesehen habe.
Jetzt ist es ja so, dass, ich sag mal, die Reeperbahn in den 80ern, 90ern war es einfach der größte Rotlichtbezirk, den mutmaßlich Europa hat. Dein Vater und Conny Littmann haben mit dafür gesorgt, auch neben Uli Waller und Thomas Collin und noch ein paar andere, dass das Ganze auch einen größeren Kulturaspekt bekommt, ohne nur nackte Tatsachen und Live-Sex-Shows und so weiter und so fort. Wie sehr kannst du das erhalten, beziehungsweise wie sehr ist die Reeperbahn immer noch einem bestimmten Wandel? Also, dass es wieder zurückgedreht wird, ist wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es kommen ja andere Strömungen, also Ein-Euro-Shops, Spielhallen, was weiß ich.
Ja, wie du schon sagst, es ist immer im Wandel und wie alles entwickelt es sich und man muss gut aufpassen, in welche Richtung es sich entwickelt. Da tun wir sehr viel in unserem Dunstkreis, also Spielbudenplatz dafür, wie es aussieht, wie sich es entwickelt. Für andere Sachen kann man sich nur übergeordnet oder versuchen, sich einzusetzen, wie die Kiosk-Thematik zum Beispiel auf dem Kiez. Und was das Publikum angeht, St. Pauli und alle, die dort BetreiberInnen sind, leben davon, dass die Besucher nach St. Pauli kommen. Natürlich auch die St. PaulianerInnen selber, aber ja, das ist natürlich was sich auch entwickeln muss von dem Theaterpublikum, die Clubgänger, Bars dort. Und das ist ja tägliche Arbeit. Für unsere Häuser, für unser Theater ist es, glaube ich, so, dass natürlich, wie du schon gesagt hast, mit dem Programm, was wir gemacht haben, damals einfach nochmal mehr ein anderes Publikum für die Theatervorstellung nach St. Pauli gekommen sind. Und das haben wir auch kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben unser Familientheater, die Produktion, die Musicalproduktion für Kinder, haben wir auch zu einer Zeit gemacht, als sich niemand vor die Schulklassen nicht vorstellen konnten, mit ihren Klassen nach St. Pauli zu kommen. Und heute haben wir das große Vergnügen, dass nicht nur zu uns, aber viele Klassen kommen und selbstverständlich kommen. Und wir auch Kindertheater jetzt von uns aus nicht nur in der Weihnachtszeit machen, wie es alle Theater machen, sondern es ganzjährig denken und ja jetzt zum Beispiel zum Hafengeburtstag den kleinen Störtelbäcker jedes Jahr spielen. Und das ist eine tolle Entwicklung. Gerade sind wir dabei, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, eine Kooperation mit dem Hamburger Staatsorchester zu beginnen. Wir hatten im September ein Auftaktkonzert und bringen jetzt Peter und der Wolf von St. Pauli gemeinsam auf die Tivoli-Bühne. Also das Philharmonische Staatsorchester mit Omer Meyer-Welber wird im Tivoli sein ab 1.3. Und da bringen wir, wir nennen die Kooperation Frag Off. Also weil es auf dem Kiez im Tivoli ist, man hat schon mal das Orchester hier auf dem Kiez gespielt bei uns und da kommen zwei Welten zusammen auf der Bühne, aber auch im Publikum und das ist auch eine schöne Weiterentwicklung, auf die wir uns sehr freuen und da wird auch noch in den nächsten Jahren noch mehr kommen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vor allen Dingen Norbert und Corny sehr häufig die Angebote bekommen haben, dieses Kulturimperium, wie ich es genannt habe, auch örtlich zu erweitern. Jetzt bist du ja auch schon knapp 9 Jahre Chefin. Ist es vorstellbar, dass es ein Tivoli vielleicht gar nicht mal nur in Hamburg, sondern in Hannover, Berlin, Kassel, Göttingen, wo auch immer gibt?
Aktuell ein Tivoli, eine weitere Spielstätte wahrscheinlich nicht. Was wir aber tun, ist seit ein paar Jahren, dass wir unsere Stücke in andere Häuser bringen und nicht so, wie es andere tun, als Tournee, also dass man ein Stück hat und da durch Deutschland tingelt und von Haus zu Haus zieht, sondern wir machen ganze Spielzeiten in anderen Häusern in Kooperation mit den Theatern. Die Weihnachtsbäckerei zum Beispiel in der kurzen Weihnachtsspielzeit, die das Stück hat, ist neben Hamburg in 4 anderen Städten mit 3 Ensembles und das ist schon eine Entwicklung für uns, die sich dann phasenweise halt wie ein anderes Theater, das bespielt werden muss, von uns anfühlt und auch entsprechend von unserem Team gestemmt wird, was eine tolle Entwicklung für uns ist als relativ kleines Privattheater. Und ja, wir sehr stolz drauf sind. Im Sommer sind wir in Köln das zweite Mal mit den Königs vom Kiez, auch wieder für eine Spielzeit im Theater am Rudolfsplatz. Und ja, das tun wir sehr gern und das kann sich auch in Zukunft noch weiterentwickeln.
Wenn du sagst, dass ihr das ja initiiert habt, Schulklassen ins Theater zu holen und das ja wirklich mit Riesenerfolg und wirklich tolle Stücke, auch ich habe da schon ein, zwei Mal, obwohl ich altersmäßig da nicht mehr hingehöre, zugeguckt. Welche modernen Entwicklungen siehst du denn noch? Also wo kann man möglicherweise noch Publikum erweitern? Also zum Beispiel in englischer Sprache Kultur hier in Hamburg zu genießen, ist fast unmöglich.
Absolut, ja. Also unsere Familienstücke sind ja auch für Erwachsene. Das ist uns immer sehr wichtig, dass auch die Eltern dabei eine gute Zeit haben. Englische Sprache ist natürlich ein Thema, gerade bei den Touristen, die wir hier auch in Hamburg haben und auch in Hamburg haben wollen. Für uns ist Schmidt ist schon auch der Jugendbereich nochmal ganz spannend und auch dann doch durchaus Stücke, die vielleicht sogar in dem Jugendbereich auch für Erwachsene und Jugendliche noch spannender sind, also die man tagsüber und abends spielen kann. Mhm. Und in die Richtung denken wir durchaus nach.
Wir haben ja vorhin schon über Angie's Nightclub gesprochen. Zu der Zeit, als ich nach Hamburg kam, Mitte der 90er, war das so the place to be. Da ging man hin, da wurde sehr viel gefeiert und sehr viel getrunken. Hat eure Umsatzsituation auch damit irgendwie ein oder hat es einen Einfluss darauf, dass viele junge Leute einfach gar keinen Alkohol mehr trinken? Das heißt, im Zweifelsfall sich vielleicht noch die Stücke angucken und dann aber eben nicht mehr bei euch im Netz hängen bleiben, also weder ins Weindorf gehen oder noch verzehren.
Weingarten heißt das.
Weingarten.
Also natürlich, unsere Theater sind ja Verzehrtheater, das heißt, es wird am Platz getrunken und gegessen. Und dann haben wir noch Restaurants und Bars und natürlich merken wir, dass weniger Alkohol, gerade beim Bier zum Beispiel, getrunken wird. Jetzt noch nicht in dem Ausmaß, wie es sonst im Markt wohl so ist. Aber das merken wir und natürlich beschäftigen wir uns auch damit, was wir anbieten, dass unsere Bars zum Beispiel ein ganz anderes Portfolio an alkoholfreien Getränken haben. Da müssen wir mitgehen und uns mit beschäftigen, ja.
Wir beschäftigen uns jetzt mit den Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute gefunden, die tatsächlich eine Frage an dich haben.
Liebe Tessa Aust, mein Name ist Beate Heinemann. Ich leite das DESI-Forschungslabor in Bahrenfeld für Spitzenwissenschaft. Und das Wichtigste in der Wissenschaft ist eigentlich Neugier. Und ich wollte wissen, was macht Sie denn besonders neugierig?
Ich bin auch sehr neugierig, würde ich sagen. Ich will immer alles.
Stehst du auf Klatsch und Tratsch? Ich meine, auf St. Pauli passiert ja bestimmt eine ganze Menge, ne? Wer hat wen verlassen und wer hat wem mit wem betrogen? Welches Geschäft läuft schlechter? Welche Themen bewegen dich?
Ja, also nicht Klatsch und Tratsch von wegen Betrogen und so, das eher weniger, aber mich interessiert schon Entwicklung in jeder Hinsicht. Auch um zu gucken, was passiert und was kann man dagegen tun oder welche Möglichkeiten ergeben sich da auch daraus. Also so ein bisschen Fear of Missing Out habe ich dann auch oft. Von daher interessiert mich viel. Und die Frage ist dann immer, was bedeutet das? Ne? Was kann man daraus machen oder was muss man tun, damit das eventuell verhindert wird, je nachdem, was
das ist. So, der nächste bitte.
Liebe Tessa, hier ist Rolf Zukowski. Wir kennen uns ja wirklich sehr gut und schauen uns auch manchmal tief in die Augen. Und du bist eine Mama und machst mit Hannes Vater und allen anderen einen ganz wundervollen Job fürs Tivoli und Schmidt-Theater. Aber ich habe dich schon oft auf der Bühne gesehen und würde so gerne mal wissen, ob du da auch schon mal gesungen hast. Wenn nicht, lade ich dich herzlich zu einem kleinen Duett mit mir ein.
Oh Gottes Willen.
Ja,
liebe Rolf, den habe ich gerade gestern Abend bei uns im Theater getroffen. Ich habe noch nicht auf der Bühne gesungen und ich möchte auch nicht auf der Bühne singen. Ich habe großen Respekt vor allen, die beruflich, professionell auf der Bühne stehen. Und das ist ein sehr ehrenvoller und toller Beruf, aber nicht für mich. Ich möchte nicht auf der Bühne singen.
Aber du kannst ja den Wunsch von Rolf Zukowski jetzt nicht
das
abschlagen.
Kann ich. Vielleicht habe ich mal auf der Bühne irgendwie mit vielen zusammen Happy Birthday für jemanden gesungen oder sowas. Ja. Aber ja, mal gucken, Rolf.
Aber das scheint ja sehr tief in dir verankert zu sein, nicht auf die Bühne gehen zu wollen. Wann war das denn klar? Irgendwann auch als Jugendliche oder so? Oder hast du Schultheater wenigstens mal gemacht oder ähnliches?
Ich hatte das denn spielen und ich habe auch eigentlich meine ganze Teenagerzeit Geigenunterricht gehabt und habe am Anfang noch in einem Schulorchester gespielt, aber mir hat das keine Freude gemacht. Ich habe gerne mit meinem Geigenlehrer gespielt, aber den Druck brauche ich nicht. Also für mich ist das nichts. Ich bin gerne im Hintergrund und ziehe die Stimme im Hintergrund.
Jetzt hast du deine beruflichen Vorerfahrungen bei Apple gehabt und bei Carlsberg. Wenn man das jetzt mal gegenüber, es sind sehr moderne, hippe Firmen, aber ist da trotzdem auch das, was du dort gelernt hast, auch möglicherweise so an Führungsstilen, konntest du das eigentlich alles wieder über den Haufen werfen im Tivoli-Imperium oder ist es im Grunde nichts anderes als auch in einer Bank, Brauerei oder einem Elektronikkonzern?
Nee, ich habe natürlich viel mitgenommen, es hat mich geprägt, meine Station, die ich davor hatte. Ich hatte immer weibliche Vorgesetzte, Tim. Ich habe immer, meine Managerin waren immer Frauen, darüber waren es dann Männer. Ich würde sagen, ich habe natürlich viel gelernt, mir bestimmt auch was abgeguckt. Und dann hat aber auch, würde ich sagen, jetzt so ein bisschen nach den Jahren, jetzt würde ich sagen, auch meine Familie, wie meine Eltern, wie meine Mutter, wie wir Familie gemanagt haben. Das ist durchaus auch was ich merke, was bei mir eingeflossen ist.
Was ist denn das so Besonderes, was du eben nicht in Managementkursen gelernt hast, wo du sagst, das ist quasi wie in einer Familie?
Naja, das ist eher das, was man in Managementkursen lernt, das ist ja das Theoretische, also Teamführung, Team, was der Teamgedanke, was ist daran wichtig. Ich glaube, familiäre Werte, die mir wichtig sind, die ich auch einbringe, sind Fairness, Offenheit und Engagement. Also eine Großfamilie funktioniert auch nur, wenn alle mitmachen und wenn man gemeinsam was schaffen möchte, im weitesten Sinne. Und das sind Dinge, die mir auch bei der Arbeit wichtig sind.
In der Welt der Schauspielerei und Musicals würde ich jetzt von außen stehend denken, dass da viel mehr Emotionen auch eine Rolle spielen, weil die sind ja auf der Bühne, werden die ja auch gespielt und trotzdem hat man es, glaube ich, mit viel mehr empathischeren Menschen zu tun, als du es vielleicht vorher bei Apple zu tun hattest. Inwieweit war das denn eine Umstellung? Oder hat da wiederum die Familie dann geholfen?
Auch ja. Also mein Vater hat das Theater mit Conny Littmann zusammen aufgebaut und sich natürlich auch sehr persönlich eingebracht. Und so wie das Haus aufgewachsen ist, ist es von den Menschen gemacht worden, die dort arbeiten, nicht jetzt nur die beiden. Und das weiß ich, wo es herkommt und warum die Leute da sind. Und das war mir sehr wichtig, das vorzuführen und in dem Sinne vorzuführen. Bei Apple habe ich für den Bildungsbereich gearbeitet und also weniger mit IT im Prinzip zu tun gehabt oder der Tech-Branche, sondern mit Schulträgern und Schulen und Lehrern. Und das ist auch auf eine gewisse Weise sehr emotional oder halt auch menschlich. Menschelt sehr. Auch da habe ich natürlich viel, viel mitgenommen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass ich es übernommen habe, damit das Haus so weitergeführt werden kann, im Sinne der Gründer und so familiär und menschlich, wie es mal gestartet ist. Wenn jemand von außen gekommen wäre, der irgendwie Manager von irgendwas wäre und irgendwelche KPIs erfüllen wollte, dann würde das Haus so nicht mehr sein, wie es jetzt ist.
Prallen da trotzdem nochmal Ideen aufeinander, wenn du mit Conny über Dinge sprichst? Weil ich meine, es ist ja nicht nur so, dass er das nun jeden Ziegelstein quasi da geprägt hat, sondern das ist ja auch so, dass man über die Generationen hinweg mit Arbeit ganz anders umgeht. Also möglicherweise bist du jetzt auch keine Verfechterin der Vier-Tage-Woche oder so, aber trotzdem gibt's da immer mal wieder so Dinge, wo man sagt, okay, da müssen wir nochmal ran.
Auch wir entwickeln uns stetig weiter. Wir sind ja auch Arbeitgeber von rund 300 Menschen im Schnitt. Und natürlich müssen wir uns immer wieder hinterfragen und weiterentwickeln. Das haben wir die letzten 9 Jahre sehr gut zusammen geschafft und werden es auch weiterhin tun. Und natürlich, wir beraten uns, wir reden über die Dinge, wo wir Entwicklungspotenzial oder Notwendigkeiten sehen. Und dann schauen wir, wie wir weitermachen.
Was hat sich denn maßgeblich verändert in den 9 Jahren durch quasi deine Prägung?
Meine Prägung jetzt nicht unbedingt nur, weil ich persönlich da bin, aber natürlich müssten wir uns, wenn wir jetzt als Arbeitgeber bleiben, müssten wir uns auch damit beschäftigen, wie halten wir Leute, wie beim entwickelten Arbeitsmarkt, wie stehen wir da? Der hat sich für uns nicht erst seit Corona so teilweise dramatisch entwickelt, sondern auch schon vorher. Welche Erwartungen haben gerade jüngere ArbeitnehmerInnen an ihren Arbeitsplatz? Und da sind wir durchaus kreativ und schauen, was wir machen können und tun.
Was sind denn da so die markanten Punkte? Also Kicker, Obstteller, was noch?
Wir haben zum Beispiel unsere Team-Events erfunden. Einmal im Monat steht unserem Team ein Budget zur Verfügung und darf ausgegeben werden für eine Teamaktivität. Mhm. Die einzige Voraussetzung ist, dass es nicht in einer Abteilung sozusagen bleibt, sondern dass es so beworben wird, dass alle teilnehmen können und auch offen ist für alle, die teilnehmen möchten, so dass wir abteilungsübergreifende Veranstaltungen haben. Die müssen selbst organisiert werden. Das funktioniert super. Ja, wir machen einmal im Monat eine Pizzapause und laden alle zum Essen ein. Wir haben ein Sommerfest und ein Weihnachtsfest. Zum Sommerfest dürfen alle auch ihre Familien mitbringen.
Wie feiert denn eine Institution ein Sommerfest, die dort beheimatet ist, wo sonst alle feiern? Fahrt ihr dann nach Büsum oder Timmendorf oder nach Alsterdorf, um einfach mal ein bisschen runterzukommen?
Tatsächlich nach Alsterdorf, weil das ist eine Tradition, die mein Vater schon gestartet hat, nicht jedes Jahr damals, aber wir machen es jetzt jedes Jahr in seinem Garten.
Ehrlich?
Ja, genau.
Ach, verrückt.
Genau. Und
du stehst dann hinterm Grill, oder?
Nein, das wir lassen dann für uns grillen, aber es gibt tatsächlich ein Grillbuffet. Und die Weihnachtsfeier machen wir dann im Januar, wenn wir die Weihnachtsfeiern für alle,
wenn alle total durch sind,
abgefeiert haben. Genau, dann schmeißen wir eine große Party für unsere Leute meistens in einem neuen Club in Hamburg oder Party-Location. Und dann haben wir immer ein Motto, es ist eine Verkleidungsparty und ohne Begleitung, nur wir unter uns.
Jetzt spricht man ja immer nur über den Kulturaspekt, also würde ich jetzt sagen im Allgemeinen, also das, was auf der Bühne passiert, wie lustig das ist und wie auch immer. In Wahrheit seid ihr aber eigentlich ein riesen Gastronomiebetrieb, ne? Weil, also ist das so vom Umsatz her mindestens gleichwertig oder sogar höher?
Nee, nicht höher. Das ist das Theater. Aber ja, wir sind ein Gastronomiebetrieb. Das hängt im Theater zusammen, weil jeder Theatergast auch ein gastronomischer Gast ist. Unser Gastro-Team ist rund 150 Menschen stark und ist im Prinzip immer da am Gast, von Anfang an. Und das, was auf der Bühne passiert, ist dann sozusagen das, warum die Leute kommen. Aber das Erlebnis beginnt bei uns schon mit dem ersten Schritt in die Tür. Und da ist dann, anders als bei anderen Theatern, es ist ein Vorderhauspersonal, die machen den Einlass und die Garderobe. Und bei uns ist das halt unser Gastro-Team, was sich um die Gäste kümmert.
Mhm. Jetzt war das ja schon zwischen Norbert und Corny, gehe ich mal von aus, immer so, dass Corny für all das, was auf der Bühne passiert ist, und Norbert für all das, was Zahlen und das ganze Konstrukt angeht, verantwortlich war. Hat sich da irgendwas verschoben, weil du auf einmal um die Ecke kommst und sagst, ach, ich würde auch ganz gerne mal die Farben der Kostüme bestimmen oder ähnliches?
Nein, überhaupt nicht. Corny ist natürlich auch Geschäftsführer, Gründer, aber auch der Intendant, der für das, was auf der Bühne steht, verantwortlich ist. Da möchte ich gar nicht, möchte mir gar nicht einmischen. Das ist nicht mein Metier. Und genau, wir sind dann dafür verantwortlich, dass es funktioniert, alles andere.
Jetzt seid ihr ja diejenigen, die schon recht früh dann, also was heißt früh, aber schon vor einiger Zeit da reingekommen seid. Spricht man denn auch mal über eine künstlerische Nachfolge? Nicht, dass wir Corny jetzt schon abschieben wollen nach Brasilien ganzjährig, aber gibt's da schon Ideen oder schon in der Struktur installierte?
Wir haben unseren tollen Martin Lingnau, der künstlerischer Leiter ist und auch mittlerweile Gesellschafter ist der Firma und der auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen, da reinwächst, weil er ist der Komponist unserer Stücke.
Von aber allem,
der, ja. Genau, von allen unseren Produktion, Musical-Produktion. Und ja, der ist schon länger auch operativ und aktiv dabei.
Anfang des Jahres habt ihr bei der heißen Ecke den 3 millionsten Besucher oder die 3 millionste Besucherin empfangen können. Wie oft steckst du denn in der Zahl? Also sprich, wie oft hast du denn die heiße Ecke schon gesehen?
Ich weiß es nicht. Unzählige Male, aber auch
also
nicht
ist
nur
es dann so, dass du alle 2 Monate mal um die Ecke guckst oder also so auf 3-4 Mal im Jahr kommst oder?
Ganz wahrscheinlich nicht, aber teilweise viel, viel öfter. Man guckt immer mal rein und sagt dann hinter der Bühne auch Hallo.
Ja.
Ich habe ja früher im Tivoli-Service-Team gearbeitet, von daher kann ich kann sie mitsprechen.
Du bist mit den Brezeln rumgegangen?
Nee, ich stand am Foyer, stand immer.
Das okay. Moment.
Aber ja. Sehr viel mal. Und das Schöne ist ja, dass es sich immer weiterentwickelt oder auch teilweise tagesaktuell irgendwie was einfließen kann bei uns auf der Bühne, sodass ja immer jede Show ein kleines, einmaliges Live-Erlebnis ist. Und das macht immer wieder Spaß. Und weshalb ich auch immer gerne den Kopf reinstecke, ist einfach auch mir das Publikum anzugucken, ne? Und zu sehen, wie viel Spaß wir vermitteln und wie viel Spaß die Leute bei uns haben. Ist immer eine toller kleiner Moment, wo man weiß, wofür man es macht.
Die heiße Ecke führt uns auch zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Am 16. September 2003 feierte die heiße Ecke ihre Uraufführung im Schmitz-Tivoli. Seither besuchten das Musical über 3 Millionen Zuschauerinnen. Damit gilt es als eines der erfolgreichsten deutschen Musicals überhaupt. Die Currywurst gehört zum Programm der heißen Ecke. Wie oft gönnst du dir eine Currywurst im Monat?
Im Monat? Nicht so oft. Immer wenn ich keine Zeit hatte zum Abendbrot essen und im Theater bin, dann esse ich eine Currywurst. Vielleicht 2-mal im Monat, aber nicht immer.
Oh. Das alte Krematorium in Hamburg-Alsterdorf wurde 1890-91 errichtet und gilt als das älteste noch erhaltene Krematoriumsgebäude modernen Typs in Deutschland. Gibt es etwas Altes, das für dich einen besonderen Wert hat? Hast du noch einen Teddy aus der Kindheit oder irgendwas ursprünglich Altes, was du jetzt im Besitz hast?
Muss ich kurz überlegen. Meine Kinder tragen teilweise alte Kleidung, die ich noch hatte, zum Beispiel eine Oshkosh-Latzhose. Die ist mir sehr wichtig.
Okay. Die U1 ist die längste U-Bahn-Linie Deutschlands. Auf ihren 55 Kilometern zwischen Norderstedt und Großhansdorf oder Ohlstedt hält sie an 47 Stationen und eine komplette Fahrt dauert bis zu 84 Minuten. Welches war die längste Strecke, die du bisher mit dem Auto zurückgelegt hast?
Ich persönlich als
selbst als Fahrerin. So. Bist du mal nach Spanien gefahren
nee,
oder so?
Nee, ich als Autofahrerin. Bin ich, glaube ich, nicht weiter selber bis von Hamburg nach München gefahren.
Ja?
Ja. Und sonst nach Südtirol.
Ist ja noch ein bisschen weiter.
Ja, genau. Aber nicht selber gefahren, nicht die Strecke alleine gefahren.
Ja. Wenn man nach draußen guckt, und damit meine ich nicht das Wetter, die Großwetterlagen, Krieg und andere Krisen da draußen sieht oder auch in den Zeitungen, ist es eigentlich so, dass das eure Situation verbessert, weil einfach viele Leute sagen, ich habe die Schnauze voll von der Realität, ich flüchte mich in die Familie Königs oder wie auch immer, um mal 2 Stunden abzuschalten? Also sind Krisen am Ende gut für euch?
Das hoffen wir, ne, dass wir auch ein Stück Ausschalten bieten. Mhm. Wir können das so jetzt nicht an Zahlen festmachen. Es ist durchaus so, dass wir im letzten Jahr, als es allgemein sehr schwierig war, was so die Konsumbereitschaft anging, durchaus eine Delle gemerkt haben bei unseren Besucherzahlen beziehungsweise in den Vorverkaufszahlen. Es sind einfach sehr spezielle Zeiten und im Theater ist das schwer, sowas zu messen und herzuleiten.
Ja.
Aber wir sind es auf jeden Fall, weil wir sind vielleicht hoffentlich für viele ein kleiner Happy Place.
Wie politisch seid ihr denn? So in den Stücken, also inhaltlich.
Ich glaube, dass Schmidt steht für eine Toleranz und eine Vielfältigkeit und ja auch durch unsere Gründung der Schmidt-Theater und Corny Littmanns Engagement, was wir von Anfang an in unserer DNA haben, in unserem, wie wir arbeiten, wie wir denken und auch wer bei uns arbeitet, so dass wir manchmal gar nicht merken, dass das nicht überall selbstverständlich ist. Deswegen, ja, wahrscheinlich im Verhältnis sehr.
Wenn du nun selber, also ich sag mal, du leitest einen Betrieb, wo Leute abschalten oder mal auf andere Gedanken kommen oder sich inspirieren lassen oder einfach irgendein Jubiläum feiern, wo gehst denn du hin, um dich inspirieren zu lassen, um mal zu lachen, also außerhalb deines Theaterkomplexes?
Ja, passiert nicht so oft, aber natürlich in andere Theater auch gerne und ins Kino.
Welche Theater gehst du denn hier so in Hamburg? Bleibst du dann auf der Meile oder springst du dann auch mal in die Hochkultur, in Schauspielhaus oder so?
Viel zu selten gehe ich allgemein in andere Theater, aber ja, also ich habe da keine klaren Abgrenzungen oder Berührungsängste, alles, was sich anbietet.
Jetzt bist du zweifache Mutter und bei allen Müttern und Vätern werden Hobbys immer sehr stark nach hinten geschoben und dann die nächsten 15 Jahre sind die dann erstmal weg. Aber was hast du dir denn persönlich erhalten, so an Aktivitäten oder Neigungen oder Sammeltrieben, keine Ahnung, deine Briefmarkensammlung oder Schmetterlinge?
Ich war nie ein großer Hobby-Mensch oder Sammlungsmensch. Ich habe mir erhalten, durchaus weiter zu arbeiten, trotz meiner Kinder. Das fühlt viel aus. Ich schätze sehr Familienzeit und Zeit mit Freunden. Aber darüber hinaus ist tatsächlich leider auch bei mir nicht mehr Platz.
Aber der Glaube hat bei dir immer einen großen Platz gefunden. Wie kam das? Also zumindest konnte man das mal nachlesen in einem Interview. Oder verfolgt dich das jetzt die ganze Zeit? Du machst ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter gerade.
So extrem ist es nicht. Nee, aber ja, also Kirche gehört irgendwie immer mit dazu.
Also nicht nur Ostern und Weihnachten?
Doch, an Ostern und Weihnachten jetzt nicht dramatisch darüber hinaus. Mhm. Aber ich schätze die Kirche als Ort, gerade für Menschen, die vielleicht nicht das große private Umfeld haben, die alleine sind oder ja eine andere Art von Community brauchen, die ich jetzt persönlich privat habe. Von daher halte ich die Institution Kirche, evangelische Kirche, durchaus für wichtig in unserer Gesellschaft.
Mhm. Jetzt haben wir ja vorhin von dir erfahren, dass du für die Arbeit im Grunde sehr vieles auch aus der Familie gelernt hast. Was willst du denn deinen Kindern weitergeben? Sachen, die du für dich so entdeckt hast, die sich vielleicht auch weiterentwickelt haben gegenüber den Werten, die deine Eltern dir vorgelebt haben?
Ich glaube, meine Eltern haben mir auf jeden Fall vorgelebt, dass Arbeit nichts Schlechtes ist. Also sie haben selten, also auch mein Vater trennt wenig Arbeit und Privates. Das klingt jetzt vom Hintergrund von Work-Life-Balance irgendwie dramatisch, aber meine Eltern haben mir immer indirekt gezeigt, dass Arbeit was ihnen Spaß macht und dass sie gerne arbeiten. Und das ist, glaube ich, was ich gerne mitgeben möchte, dass das nichts ist, was man nicht sein muss, um irgendwie, was man sich durchquält, um dann sein Leben zu leben, sondern dass das auch harmonischer gehen kann.
Welchen Teil der Arbeit magst du denn nicht so ganz gerne? Du wirst jetzt nicht sagen, das ist totale Scheiße, weil am Ende muss man als Chefin immer alles machen können oder sollen. Aber gibt es so einen Teil, wo du sagst, ach, da hätte ich eigentlich gerne jemanden, der das für mich übernimmt?
Also dieses Gespräch fühle ich sehr gerne mit dir, lieber Lars. Aber ja, das, den Aspekt in der Öffentlichkeit zu stehen, den mache ich gerne fürs Haus und weiß auch warum. Persönlich muss ich nicht immer.
Da hast du natürlich zwei prägende Vorgänger gehabt, die kein Problem hatten, auf der Bühne zu stehen. Wunderbare Reden gehalten haben, auch dein Vater ja vor allen Dingen wirklich sehr pointiert immer und auch sonst quasi seine Stimme erhoben haben. Da musst du drüber hinweg, also über diesen Schatten musst du springen?
Nö, das mache ich auch lange genug schon, das passt, aber ja, das...
Möchtest du nicht jeden Tag machen?
Muss ich nicht jeden Tag machen, nein, aber na klar gibt es Dinge, die man lieber macht oder nicht so gerne macht, aber ich muss auch sagen, ich habe auch oft, denke ich, wenn ich so angucke, wer bei uns was macht, dann denke ich, die haben alle tolle Jobs, die hätte ich auch mal gerne. Ich habe einen sehr vielseitigen Job und natürlich gehört auch mal unschöne Sachen dazu, aber... Gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und mache alles, auch das in der Öffentlichkeit stehen und sprechen, auch sehr gerne.
Jetzt wird es keinen Grund geben, dass du den anderen Job suchst, aber was wäre es denn, wo man sich so reinträumt irgendwie? Also so ganz was anderes. Astronautin oder hättest du lieber eine Olivenplantage oder so? Also viele sehen sich dann ja immer so aus dem normalen Alltag raus und wollen dann einfach nur irgendwie einen Ponyhof machen oder ähnliches. Was sind so deine Bilder, die da entstehen?
Oh, mache ich tatsächlich wenig. Manchmal bemerke ich was, wo ich denke, ach, das müsste man mal erfinden oder mal machen. Ist aber, habe ich keine Kapazität für. Wenn ich jetzt ganz was anderes machen würde, dann finde ich dieses Modell, irgendwie irgendwo in der Sonne zu sitzen und da zu arbeiten, ganz attraktiv, weil Hamburg ja schon auch manchmal sehr grau sein kann. Aber habe ich jetzt nichts Konkretes für dich.
Welche Bedeutung hat denn Reisen für dich? Ich meine, du hast berufliche Stationen und auch Studienstationen gehabt, die durchaus auch so als Urlaubsorte gelten könnten. Newcastle vielleicht nicht. Aber zieht es dich immer noch regelmäßig raus? Im Kleinen am Wochenende an die Ost- oder Nordsee oder im Großen einmal im Jahr in die Toskana oder wo geht's hin?
Ja, sehr wichtig für mich. Auch als Auszeit. Ostsee, bei Flensburg bin ich oft.
Da habt ihr ein kleines Anwesen.
Meine Mutter kommt aus Flensburg. Und sonst bin ich großer Mallorca-Fan. Einmal im Jahr muss das sein.
Malle ist nur einmal im Jahr.
Ja, genau. Und ja, tatsächlich früher in Anführungsstrichen die letzte Reise, die ich geplant hatte, die ist wegen Corona ausgefallen, habe ich es auch eigentlich immer so gehabt, dass wir einmal im Jahr auch nochmal was Neues gesehen haben. Ein neues, anderes Land, andere Stadt.
Was war das zuletzt?
Japan ist ausgefallen, aber es stimmt gar nicht. Wir waren noch mal in Australien tatsächlich und haben da noch mal ein paar andere Seiten gesehen.
Hat Mutti der Familie mal gezeigt, wo sie
ja,
so
genau.
gefeiert hat.
Genau.
Was ist denn deine Lieblingsjahreszeit? Ist es dann auf jeden Fall der Sommer, weil du jetzt ein bisschen beklagt hast, dass es nicht immer Sonnenschein ist hier in Hamburg?
Also es ist nicht der Winter. Januar, Februar finde ich immer sehr hart. Und auf St. Pauli gibt es ja jetzt mittlerweile mit den roten Herzen die Beleuchtung. Und ich finde es wirklich sehr schade, dass die tolle Beleuchtung, die wir bis Weihnachten haben, nicht auch noch im Januar, Februar hängt. Weil das sind die Monate, die man eigentlich ein bisschen
ja,
Licht braucht.
Ich meine, du könntest doch diejenige sein, die da mal Einfluss drauf ausübt.
Das stimmt. Ja, vielleicht ist es eher noch der warme Frühling, ein guter Frühling, als der Sommer, der auch mal ein bisschen zu heiß werden kann hier in der Stadt, aber eher die warme Jahreszeit, ja.
Okay. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, dass der Gastronomieanteil sehr groß ist. Ist Kochen etwas für dich, wo du auch entspannen kannst? Oder ist es nur so eine zweckmäßige Geschichte für die Kinder kochen und für sich selber nur mal ganz schnell in eine Dose aufmachen oder so? Oder bist du schon jemand, die sagt, nee, ich habe mir das in Australien beigebracht, in Paris habe ich gelernt, Croissants zu backen oder?
Ich backe lieber, als ich koche oder öfter. Ich mache beides gerne, aber zum Kochen, ja, wir kochen, ich koche, aber nicht so umfangreich, wenn es sozusagen um das Abendbrot machen oder Mittagessen machen geht.
Ja.
Dose aufmachen mache ich eher nicht. Dann schon selber kochen und auch wenn es nur Nudeln sind. Aber ja, backen tue ich noch lieber, weil es einfach auch ein bisschen schneller teilweise geht und nicht so zeitkritisch ist wie bei Kochen.
Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es zumindest keine Idee gibt, die in ein Tivoli in anderen Städten irgendwie zu haben. Aber wie besonders ist Hamburg denn für dich und für dein Leben und auch eben für den ganzen Komplex?
Hamburg ist aktuell nicht verhandelbar. Also Hamburg ist mein Ort, wo ich bin und wo ich sein möchte und wo alles ist, was ich brauche und was ich haben möchte.
Jetzt sehe ich da eine kleine Einschränkung, indem du sagst aktuell. Also ja. Was könnte oder müsste denn passieren, damit du sagst, es ist doch nochmal anders?
Also da habe ich so das sage niemals nie in mir, weil es alles immer noch passieren kann. Aber natürlich wäre es schon aus jetziger Sicht eine sehr, sehr starke Einschnitt oder große Veränderung, wenn ich die Stadt verlassen würde.
Mhm. Jetzt schaffst du es selten in andere Theater. Man kann aber ja auch anders entspannen. Ist das Musik? Ich meine, das habt ihr bei euch ja auch häufig genug durch Musicals. Aber wenn du nach Hause kommst, geht dann sofort das Radio an? Oder wie sorgst du dafür, dass du eine wohlige Atmosphäre schaffst?
Im Auto geht das Radio an.
Ja.
Zu Hause ist eher Kindermusik. Und ja, mir ist Lichtstimmung, ist mir aufgefallen, sehr, sehr wichtig. Also, dass es nicht zu grelles und zu helles Licht ist.
Mhm.
Ja, aber der Alltag mit Job und zwei Kindern ist, gibt's wenig Platz für solche ruhigen Momente.
Mhm. Ist Fernsehen ein Thema? Du hast vorhin gesagt, Kino. Gibt's so ein sogenanntes Guilty Pleasure? Ich meine, wenn man im Tivoli-Komplex unterwegs ist, wo Nacktheit und Ulk und Comedy eine Riesenrolle spielen, ist einem doch sowieso nichts peinlich, oder? Jetzt kannst du mal auspacken, dass du jeden Abend unter uns guckst, oder?
Nee, ich gucke tatsächlich gar kein normales Fernsehen mehr. Wirklich gar nicht. Nur noch Stream.
Mhm.
Und die einzige, kann ich jetzt sagen, die einzige Fernsehsendung, die ich einmal im Jahr schaue, ist The Taste. Sie finde ich ist eine sehr gute Show.
Okay. Und guckst du dir
und die
was
guck ich
dabei
dann aber ab? Auch nicht, die gucke ich dann in der App nach, weil das schaffe ich nicht.
Ja, und kochst dann auch was nach? Entwickelst du an der Stelle dann so einen Ehrgeiz?
Nee, das vielleicht eher beim großen Backen, aber das habe ich auch Ewigkeiten schon
so
nicht
nach und
geschaut.
Nach kommen doch ja doch noch mal ein paar fiese Formate hervor irgendwie.
Die beiden einzig guten aus meiner Sicht, die
ja. Also jetzt haben wir gesagt Musik, dann haben wir die Lichtstimmung, das sind ja Sachen, die fürs Theater auch total wichtig sind. Was ist denn mit Deko und Einrichtung bei dir zu Hause? Also das ist ja wie auch von der Theaterbühne ja auch ein ganz wichtiges Element.
Ja.
Wie ist es denn damit? Wohnst du eher kitschig oder bist du, wenn du nach Hause kommst, ist alles in Weiß, ganz puristisch?
Ich habe Theaterstühle, alte aus dem Tivoli, habe ich immer im Flur stehen.
Oh, toll.
Und sonst ist es eher schlicht eingerichtet mit bunten Bildern.
Mhm. Also richtig Kunst oder lauter Kinderbilder, die auch Kunst sind?
Keine Kinderbilder. Auch keine großen Kunstwerke, aber ein paar Drucke und was uns gefällt. Oder was wir von der Reise mitgenommen haben.
Liebe Tessa, du kannst gleich durchatmen und völlig entspannt sein. Zwei Fragen hast du noch, die du mir beantworten darfst. Die muss nämlich jeder beantworten. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Hier? Also nicht bei dir, aber vielleicht. da, wo ich jetzt bin, mit 5 Jahren mehr Lebenserfahrung geprägt von hoffentlich vielen spannenden Projekten und tollen Entwicklungen und hoffentlich wenig Krisen.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg ist eine hoffentlich noch lebenswertere, inklusivere und moderne Kulturhauptstadt.
Liebe Tessa, das war nicht großes Theater, aber es war ein sehr schönes Gespräch. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, wünsche dir und deinen Lieben und natürlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin so tolle Grillfeste im Garten deines Vaters und natürlich sehr viel Erfolg auch mit neuen Theaterstücken und sage Ahoi.
Vielen Dank, lieber Lars.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.